Willkommen zurück in Frère Rochers Tagebuch Kampf und Kontemplation. Jetzt die Einträge vom 10. August bis zum 30. Oktober 1970. Wenngleich ich von den alten Traditionen geprägt bin, indem ich vielen jungen Menschen zugehört habe und auf ihre inneren Auseinandersetzungen aufmerksam gewesen bin, beginne ich gewisse Angstreflexe abzulegen. Trotz meines Willens zur Offenheit, wo würde ich heute stehen ohne die tausende junger Menschen hier auf unserem Hügel? Die christlichen Frauen sichern die Kontinuität. Sie sind die Seele einer lebendigen Tradition. Sie vermitteln den Kindern das Wesentliche des Evangeliums. Wir Männer mit unserem Willen, zeitnah zu sein, das Heute Gottes zu leben, die Wirklichkeit zu gestalten, wir hängen uns gern nur an die Gegenwart. Und unter welchem Lärm? In der Kirche bringt mir Martin eine Zeichnung, auf die er mit seiner Kinderschrift folgende Worte geschrieben hat: Du wirst niemals alt werden. Ich frage ihn, wie er das meint. Er antwortet: Ich werde dein Diener sein. Ich bringe dir zu essen. Das siebenjährige Kind, still und aufmerksam, sitzt neben mir. Ich bringe dir zu essen. Dieses Wort beglückt mich für lange Zeit. Unter meinem Fenster sitzen zwei Tauben unbeweglich am Beckenrand. Das Wasser wurde nicht erneuert und sie wagen nicht, sich darin zu baden, wie sie es sonst tun. Aber die drückende Schwüle des Tages treibt sie unwiderstehlich zu dieser Quelle der Erfrischung hin. Sonst so lebhaft und scheu sitzen sie nun schon einen langen Augenblick da. Während ich am Schreiben bin, richte ich die Augen auf, um sie zu sehen. Sie warten wie versteinert auf ein Gewitter, das nicht kommt. Es fehlt mir die Zeit, um beobachten zu können, und ich denke mit Neid an die Dichter. Gewiss will ich mir die ungeheuren Spannungen des menschlichen Lebens, die täglich bis in mein Zimmer dringen, nicht vom Leibe halten, aber dichterisches Schaffen ist Befreiung. Von jeher habe ich vor Zeichen gebangt, die über unser Verstehen hinausgehen. Bisher wurden wir beim Wort genommen. Heute kommt nun Raymond Olivier mit seiner Frau, um mir nach 10 Monaten in Taizé auf Wiedersehen zu sagen. Im Lauf des Gespräches erzählt er mir, was er nicht einmal seiner Frau anvertraut hatte. Am Abend des 16. August standen wir beim Gebet alle in Richtung zum Chor der Kirche. Als er seinen Blick aufrichtete, sieht er in einem seltenen Licht, einige Meter von der Ikone entfernt, das Bild einer Frau, die ein Kind auf ihrem Arm hält. Er schließt die Augen, öffnet sie, schließt sie wieder, fragt seine Frau, ob auch sie etwas sieht. Das Bild bleibt sichtbar bis zum Ende des Gebetes, aber niemand außer ihm nimmt es wahr. Er vermutet, dass es Maria und Jesus sein könnten. Aber diesem jungen amerikanischen Universitätsprofessor, protestantisch erzogen, ist der Gedanke an die Jungfrau völlig fremd. Er hatte nicht die Absicht, mir heute Morgen davon zu erzählen. Der Mensch ist nur schöpferisch aus seiner Armut heraus. Heute kann ich sagen, vor genau 30 Jahren habe ich Taizé entdeckt. Elisabeth hat vor ihrer Abreise diese Worte niedergeschrieben: Wenn ich mir alle Irrtümer meines Lebens vergegenwärtige, scheint es, dass sie sich darin zusammenfassen. Bald habe ich Christus verlassen um der anderen willen, bald habe ich die anderen um Christi willen verlassen. Mir war nie klar geworden, dass ich mich selbst verlassen sollte. Die anderen um Christi willen im Stich lassen, sich saubere Hände waschen inmitten der Not der Menschen von heute oder Christus aufgeben, nur sich für die anderen und für die Gerechtigkeit zu engagieren, diese Alternative zerreißt und zerbricht einen. Niemals Christus ohne die Menschen, niemals die Menschen ohne Christus. Noch nie habe ich den Winter so sehnlich erwartet. Jeden Morgen wird das Holzfeuer angezündet. Am Himmel schaut man nach den verschiedenartigen und gedämpften Beleuchtungen aus. Die Sonnenuntergänge sind überwältigend. Spaziergang durch die Wiesen. Weidende Schafe haben den Rasen kurz geschoren. Hinter den Hecken, die vor dem Nordwind Schutz bieten, zieht die friedliche Herde langsam dahin, ohne meine Gegenwart zu beachten. Plötzlich bin ich von allen Seiten umringt. Diese rundlichen und ruhigen Tiere grasen mit einem unerwarteten, fieberhaften Eifer. Das Geräusch ihres keuchenden Atems vereinigt sich zu einem Klanggebilde, einem einförmigen Singsang. Heute beginnt meine Mutter ihr 91. Lebensjahr. Woher nimmt sie ihre Rüstigkeit, ihre Fähigkeit zu lesen, zu schreiben, Besuche zu empfangen, Gesichter, auch völlig neue, im Gedächtnis zu behalten? In ihr ist die ursprüngliche Kraft ihres alten burgundischen Volkes. Im Bruderrat sprachen wir heute von dem Nichtverstehen, das uns möglicherweise erwartet als Antwort auf manches, was bei der Vorbereitung des Konzils der Jugend konkret wird. Alle Initiativen rufen immer Gegenkräfte auf den Plan. Wir stehen hier erst am Beginn. Wir haben uns für die Liebe entschieden. Diese Entscheidung lässt im Menschen einen Wunsch aufbrechen, von dem er niemals genesen wird. Heute Morgen vor dem Erwachen hat sich in mir ein Gedanke formuliert, so genau, dass ich ihn sogleich niederschrieb. Freund, sage mir zumindest, wo du wohnst, und ich werde dir sagen, wo ich bin. Du wirst feststellen, dass wir nicht sehr weit voneinander entfernt sind. Wenn sich sogar im Schlaf die Worte so logisch aneinanderreihen, warum sich noch Sorgen, wenn man öffentlich sprechen soll? Die Lippen brauchen sich nur an das zu halten, was im Inneren geformt ist. Folgende Zeilen sandte uns ein junger Lateinamerikaner. Ich bin unruhig, voller Sorge, ja, verzweifelt. Ich wende mich an Sie mit großer Hoffnung. Suchen Sie mit uns nach dem Licht, das die Revolution in Lateinamerika von innen her erleuchten könnte, damit sie radikal und dynamisch wird und als Ziel einen dauerhaften Frieden vor Augen hat. In dieser Woche hatte ich täglich ein Gespräch mit einem jungen italienischen Priester. Warum muss die Unruhe in der Kirche so weit gehen, dass sie diesen Menschen innerlich zermürbt? In ihm fühlte ich mich der Heiligkeit ganz nahe. Manchmal konnte ich ihm nichts anderes sagen als: Weinen Sie sich aus. Einmal holte ich sogar für ihn ein Taschentuch aus einer Schublade. Ihm blieb nur das Weinen, denn es ist nicht möglich, einen solchen Kampf allein stumm und schweigsam auszutragen. In diesem Gegenüber, von Angesicht zu Angesicht, habe ich gespürt, was es für einen Menschen bedeuten kann, im Stich gelassen zu sein. Es sind gerade schweigsame Menschen, die Gemeinschaft ausstrahlen. Sie bezahlen dafür einen hohen Preis. Die Tage vergingen und mir erschien immer wieder das Gesicht Christi in diesem Priester, der vom Kampf stark gezeichnet ist. Der tiefe Blick konnte nichts von dem verbergen, was er schon durchgekämpft hat. Er führte mich in eines der größten Geheimnisse. Die Hingabe des ganzen Lebens für andere geschieht unter dem Risiko, sich selbst völlig zu verlieren. Als wir uns nach so vielen Tagen menschlicher Nähe trennten, kniete ich nieder, um seinen Segen zu empfangen. Er verstand, dass ich keine Gegenseitigkeit wünschte. Und abschließend zu diesen Tagebucheinträgen Gedanken von Frère Roger mit der Überschrift: Den Hirten den Geist des Festes wiedergeben. Das Vertrauen auf den Menschen ist gegenwärtig in einer Krise und dadurch werden viele, die einst ihr Ja zum Priestertum gesagt hatten, in ihrer Identität erschüttert. Orientierungslos geworden, wissen sie nicht mehr, wozu sie da sind. Wo liegt der Kern der priesterlichen Berufung? Ich sehe drei Hauptlinien. Der Priester sucht Christus als seine erste Liebe. Er setzt sein Leben ein. Er ist bereit, es für die Seinen hinzugeben. Er löst auf Erden, was damit zugleich auch vor Christus gelöst ist. Er wird so zum Menschen der Befreiung. Er übt sich ein Leben lang im Zuhören, im Ausloten der Tiefen des Menschseins. Mit zunehmendem Alter lernt er immer besser, den Menschen zu verstehen und ihm Freiheit zu geben. Und er ist es, der es geschehen lässt, dass der Mensch in der Eucharistie aus dem Ostergeheimnis lebt. Wie können Männer, die einer solchen Berufung folgen, ohne uns in der Isolierung leben? Was können wir für sie und mit ihnen tun? Mehr als wir glauben möchten, sie nicht der Einsamkeit überlassen, ihnen unser Vertrauen entgegenbringen, in ihrem Dienst der Befreiung ein Herz zu suchen, wie es ein Armer hat, ein versöhntes Herz, das in Jesus Christus heil geworden ist, und ihnen zugleich den Klang der Freude und des Festes wiedergeben. Manche sagen, dass es schlechte Hirten gibt. Wenn dem so ist, schweigen wir. Da wir in uns selbst zu kämpfen haben, weil wir gebrechlich und verwundbar sind, wie können wir von ihnen fordern, dass sie Übermenschen seien? Danke, dass du mit mir auf diese Worte von Frère Roger gehört hast. Bis zu den nächsten und bleibe behütet.